Ich habe heute eine etwas herausfordernde Predigt und ich hoffe, das ist okay. Ich möchte mit euch heute einiges in der Bibel anschauen, wo es um das Thema Hingabe geht. Und was Hingabe bedeutet und wie Hingabe in unserem Leben freigesetzt wird. Wie wir dorthin kommen, dass wir ein Leben führen können, das Gott wohlgefällig ist und das ein Segen für uns ist, weil wir wissen, dass wir in seinem Willen leben. Und da möchte ich eine Bibelstelle mit euch durchgehen. Ist das okay, wenn es mal heute ein bisschen herausfordernd ist? Manchmal brauchen wir das auch. Wir haben jetzt so viel gehört, wie sehr Gott uns liebt und wie er für uns ist. Und das ist die Basis von allem, über das wir reden. Aber manchmal müssen wir auch uns ein bisschen vom Wort Gottes herausfordern lassen. Ich möchte mit euch in die Apostelgeschichte 2 gehen. Wer weiß, was in der Apostelgeschichte 2 geschehen ist? Haben wir vor einiger Zeit gefeiert. Pfingsten, ganz genau. Der Heilige Geist ist gefallen. Jesus Christus ist wieder in den Himmel aufgefahren. Die Jünger, die sich da total gefürchtet haben und verkrochen haben und eingesperrt haben, sind zusammen im ersten Stock von einem Haus. Wir waren nochmal in Israel, wo man annimmt, das könnte dieses Obergemach gewesen sein, wo sie sich getroffen haben. Und sie sind dort, weil Jesus zu ihnen gesagt hat, sie sollen warten, bis es was Gescheites zum Essen gibt. Bis der Heilige Geist kommt und bis die Kraft auf sie fällt. Und das ist zu Pfingsten geschehen. Auf einmal hören sie ein Brausen von einem Wind und der Heilige Geist kommt wie mit Feuerzungen, beschreibt die Bibel, jeder Mensch wird berührt vom Heiligen Geist, sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden, die Menschenmenge strömt zusammen, weil sie es auch gehört haben. Das war keine Einbildung von ein paar Fundamentalisten, sondern die ganze Jerusalem strömt zusammen, wir sagen, was ist da los, was ist das für ein Lärm und für ein Krawall und dann beten die da in anderen Sprachen, in Zungen und auf einmal verstehen da Dutzende verschiedene Nationen genau, was die sagen und sind völlig überrascht, was da geschieht. Die einen können es nicht fassen und sagen, ja, die sind betrunken, aber mal ganz ehrlich gesagt, wenn ein Betrunkener mit dir redet, verstehst du meistens kein Wort. Und nicht jeden, nicht in deiner Sprache, schon gar nicht. Und dann steht Petrus auf und predigt, auch eine herausfordernde Botschaft. Weil es ist erstaunlich, da sind diese ganzen Juden zusammen, die vor 40 Tagen Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben und geschrien haben, kreuzigt ihn. Und der Petrus nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er konfrontiert die Leute wirklich, ich würde fast sagen, brutal. Er sagt, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er ist auferstanden. Und dann geschieht was Interessantes, nämlich das, was Petrus sagt, dringt ihnen ins Herz, sagt das Wort Gottes. Es geschieht nicht etwas Äußeres, sondern in ihnen geschieht etwas, dass sie auf einmal die Wahrheit erkennen. Und es war sicher nicht einfach. Also wenn du unter denen warst, die noch geschrieben haben ans Kreuz mit ihm, dann muss schon gewaltig was passiert sein, dass auf einmal 3000 Leute sagen, hey, was sollen wir tun? Und der Petrus sagt zu ihnen, wendet euch von euren Sünden ab, wendet euch Gott zu, bittet um Vergebung eurer Sünde und dann wird Gott euch von euren Sünden reinigen und der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und von dort weg möchte ich lesen. Von Vers 41, da heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie haben erkannt, was Jesus Christus wirklich für sie getan hat. Sie haben erkannt, dass derjenige, den sie ans Kreuz geschlagen und genagelt haben, gekommen ist, um sie zu erlösen. Und diese Wahrheit hat in ihrem Herzen etwas Erstaunliches freigesetzt. Auf einmal sind die Leute wie ein Herz und eine Seele. Sie kommen täglich zusammen. Manchen von uns ist ja schon wöchentlich eine Riesenherausforderung, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und sie haben sich täglich getroffen, haben täglich gebetet, haben das Abendmahl miteinander gefeiert. Sie haben sogar ihren Besitz verkauft und alles geteilt miteinander, weil sie eine Offenbarung bekommen haben, wie sehr Gott sie liebt und dass dieser Messias, dieser Jesus Christus gekommen ist, um sie freizusetzen. Und in dem waren sie so erfüllt, dass sie bereit waren, alles loszulassen, alles aufzugeben. Ich frage mich, ob wir dazu bereit wären, alles zu verkaufen und alles gemeinsam zu haben. Die Bibel ist in dem Bereich ganz schön herausfordernd. Und ich möchte mit euch über dieses Thema Hingabe sprechen. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, die hat mich total angesprochen. Und in dieser Predigt, da spricht derjenige und sagt, er war vor einiger Zeit auf einer Versammlung, auf einem Essen, ich weiß nicht mehr genau in welchem Zusammenhang, wo sie eingeladen waren und er so beim Tisch sitzt, beginnt er mit seinem Nachbarn zu reden und sie kommen auch darauf zu sprechen, was er macht und so weiter. Und dann sagt sein Nachbar, er ist ein Baptistenprediger. Und er sagt, ah, toll und schön und wie er es so hat mit der Gemeinde und wie es ihm geht mit der Gemeinde. Sagt er, nein, er ist nicht mehr in der Gemeinde. Sagt er, was, nicht mehr in der Gemeinde? Sagt er, ja, er hat's lassen. Sagt er, ja, wieso, warum er den Job an den Nagel gehängt hat? Sagt der andere, ja, weißt du, es hat einfach nicht wirklich funktioniert. Irgendwie habe ich es einfach nicht geschafft und habe dann irgendwann die Konsequenzen gezogen und bin zurückgetreten als Pastor. Dann sagt der andere zu ihm, ja, und was er denn jetzt macht, oder? Sagt er hat eine Bar eröffnet. Sagt er, eine Bar eröffnet? Wieso er denn eine Bar eröffnet hat? Und dann sagt der andere, weil er Menschen liebt, weil es ihm Spaß macht, mit Menschen zusammen zu sein, weil er es einfach genießt, mit Menschen zusammen zu sein. Und jetzt war der völlig verwirrt und sagt, ja, wie, was, was ist denn jetzt anders? Und dann sagt er zu ihm, dieser Baptistenprediger, ja, die Kunden, die er jetzt hat, die sind völlig hingegeben. Er sagt, er muss nicht einmal eine Ankündigung machen und sagen, du denkst hier schon dran, die Bar ist heute Abend offen, vergiss nicht zu kommen. Er muss keine Erinnerungsmail schreiben, die kommen. Er hat gesagt, er muss niemand bitten, dass er pünktlich kommt. Bevor er die Bar aufmacht, stehen die Leute schon draußen vor der Tür und warten, bis sie hereinkommen. Er hat gesagt, keinen muss er irgendwie überreden, dass er was konsumiert und dass er was aufnimmt. Sondern im Gegenteil, er muss öfters nochmal sagen, du denkst nicht, dass es langsam genug ist und der Spiegel erreicht ist. Er gesagt, er muss keinen bitten, dass er bis zum Schluss bleibt. Im Gegenteil, wenn Sperrstunde ist, hat er Probleme, dass er die Leute wieder rauskriegt, damit er endlich zumachen kann. Weil seine Leute total hingegeben sind. Und das hat diesen Prediger dann echt auch zum Nachdenken gebracht. Weil im Vers 42, den wir vorher gelesen haben, in der deutschen Übersetzung heißt es, wo steht's? Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, steht da drin. Aber in anderen Übersetzungen, zum Beispiel in der neuen Genfer Übersetzung, heißt es, ihr Leben war geprägt von dem Zusammenkommen und von der Lehre der Apostel. Eine andere Übersetzung, die Neue Zürcher Bibel, sagt, sie verharrten gemeinsam. Und die neue und noch eine Gesundheit steht drin, sie hielten fest. Aber was mir am besten gefällt, ist die englische Übersetzung. Da heißt es, and they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship and the breaking of bread and prayers. They devoted themselves. Sie haben sich selber hingegeben. Sie sind nicht aufgefordert worden. Die Apostel haben ihnen nicht per E-Mail dauernd daran erinnert und gesagt, hallo, hallo, wir haben heute was, nicht das Gebetstreffen vergessen, sondern sie sind selber mit ganzer Überzeugung dabei gewesen und haben sich dem hingegeben. Dieses englische Wort, they devoted, wird übersetzt mit aufopferungsvoll, in Liebe ergeben oder etwas ergeben sein, sich etwas ganz widmen. Das griechische Wort ist das Wort eimi. Und das bedeutet so viel wie sein oder existieren. Also es ist ein ganz, ganz starker Begriff, weil das Wort Gottes sagt, sie waren im Prinzip das. Sie haben nicht etwas getan, sie waren Christen, sie haben nicht getan wie Christen, sie haben sich nicht aufgeführt wie Christen, sondern ihr ganzes Leben war durchdrungen. Und darum hatten sie auch Ansehen bei vielen Leuten und so weiter, weil die gesehen haben, die meinen es wirklich ehrlich, die sind da voll mit dabei. Und das hat mich auch wieder ganz neu herausgefordert und ich denke, das soll uns herausfordern, dass wir uns auch Gedanken machen und sagen, sind wir von ganzem Herzen dabei? Wenn man lang Christ ist, dann können sich so Dinge einschleichen, der Paulus erinnert die Christen im Hebräer 11, 25 dass wir nicht die Versammlungen versäumen sollen, wie es bei manchen üblich ist oder Brauch geworden ist, hat er gesagt. Das hat was mit dieser Hingabe zu tun, mit diesem sich ganz Gott auszuliefern. Wären wir bereit, uns ganz auszuliefern? Ich verstehe total und mir geht es ja auch nicht anders. Du hast so viele Dinge, bist mit so vielen Sachen beschäftigt, musst alles halbwegs in der Balance halten und irgendwie versuchst du dann auch noch den Glauben mit hineinzubringen. Und es ist toll, dass du am Samstag daherkommst, wenn da draußen die Sonne scheint und wenn man auch im Schwimmbad sitzen könnte. Es ist, rechne ich dir hoch an und ich glaube Gott auch. Aber wie viel Hingabe ist wirklich auch in unserem Leben. Meine Hingabe hört dann spätestens auf, wenn es heißt, und sie hatten alles gemeinsam. Da kommen so Schreckensbilder, wie dass 20 Leute bei dir durch die Wohnung rennen, deinen Kühlschrank leerfressen, deine selber gemachte Marmelade, mit der du mit viel Schweiß erarbeitet hast, aufs Brot schmieren, deine Schallplatten anhören und wer noch weiß, was Schallplatten sind, aber es kommt wieder. Was ist mit dieser Hingabe? Die ersten Christen haben eine totale Hingabe gehabt. Und die haben sie auch gebraucht, weil es war nicht einfach für sie. Sie haben extreme Widerstände erlebt. Sie sind ausgeschlossen worden aus der Gesellschaft, ausgeschlossen von ihren Familien. Das hat sie echt was gekostet, wenn sie gläubig geworden sind. Sind auch wir bereit, dass es uns was kostet? Und zwar das kostet, was Gott haben will. Und nicht, dass wir bestimmen, wie viel wir geben. Gott schaut auf uns. Wir müssen keine Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Aber wären wir wirklich bereit, Dinge aufzugeben, wenn Gott dich wohin ruft? Wenn Gott zu dir spricht und sagt, ich brauche dich woanders. Es war so eine Gegenwart Gottes da und der Heilige Geist konnte erstaunliche Dinge tun und wirken, weil die Menschen keine Religion gelebt haben, sondern eine echte Beziehung mit Gott und das aus Leidenschaft und mit ganzer Hingabe. Das geht so weit, dass in der Apostelgeschichte 5 Leute versuchen, da auch mit dabei zu sein, die nicht diese Hingabe im Herzen haben. Das ist die Geschichte, gehen wir jetzt nicht groß darauf ein, von Ananias und der Sapphira, die auch eigentlich so mit dazugehören wollen, aber doch nicht ganz frei sind in ihrem Herzen und sie verkaufen auch was und sie geben einen Teil davon zu den Aposteln und sagen, wir haben einen Acker verkauft und da ist das Geld. Und der Petrus fragt den Ananias, ist das wirklich das ganze Geld von dem Acker? Und er sagt, ja natürlich. Und hat aber einen Teil davon auf die Seite gegeben für sich selber. Und der Petrus weist ihn zurecht und sagt, Ananias, du hättest doch das Geld behalten können. Es hätte niemand was dagegen gehabt. Aber warum kommst du und belügst du den Heiligen Geist? Und was passiert? Er fällt tot um. Boah, ich möchte nicht wissen, was da bei uns abgehen würde, wenn zwei Leute tot umfallen in der Gemeinde. Ich glaube, wir würden es in die Zeitung schaffen, wahrscheinlich sogar ins Fernsehen. Es war eine Heiligkeit auch da und eine Kraft Gottes, die schon erstaunlich ist. Und darum die Frage an uns, wie bereit sind wir, unseren christlichen Glauben auch echt zu leben. Nicht nur am Samstag in den Gottesdienst zu gehen, sondern zu sagen, ich bin bereit einzustehen. Weil wenn ich meinen Glauben echt lebe, dann wirst du Widerstand erleben. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Weil es Leute gibt, die da was dagegen haben und Mächte gibt, die da was dagegen haben. Und wenn es gibt so diese tolle Geschichte vom John Wesley. Kennt jemand den John Wesley? John Wesley war ein ganz großer Prediger, 1700 noch irgendwas, in England, der vom Heiligen Geist berührt worden ist. Und dann ist da so wie Erweckung ausgebrochen. Es wird gesagt von ihm, dass er sein ganzes Leben, bis er gestorben ist, um 5 Uhr in der Früh seine erste Predigt gehalten, und zwar jeden Tag. Keine Auszeit gegeben. Er hat im Jahr ungefähr 15.000 Kilometer auf dem Pferd verbracht, wo er hingeritten ist. Und wenn er krank war, dann hat er gesucht nach einer Gelegenheit zu predigen, weil er gewusst hat, wenn er das Wort Gottes verkündigt, wird er wieder gesund. Das ist Hingabe. Und von ihm wird erzählt, dass er eines Tages wohin reitet, um dort zu predigen. Und während er so reitet, morgen in der Früh auf dem Feld, hält er auf einmal sein Pferd an, springt runter vom Pferd, wirft sich auf den Boden und fängt an zu beten und ruft zu Gott und sagt, Gott, was mache ich falsch? Wieso ist der Teufel nicht mehr interessiert an mir? Ich habe heute noch keinen einzigen Widerstand, keinen Angriff erlebt. Und während er so betet, kommt der Bauer und fängt an, ihn zu beschimpfen und zu befluchen und ihm Tomaten und Gemüse nachzuwerfen. Und er springt auf sein Pferd und sagt, Halleluja, danke Herr, es ist wieder alles okay. Was für eine andere Einstellung, denke ich mir da manchmal. Weil wenn wir Angriffe erleben, dann geht es mir, was ist denn los? Oder wer fängt an zu tanzen und sagen, endlich an, Widerstände. Es gibt schon auch eine andere Herzenshaltung in manchen von diesen Bereichen. Der Timotheus in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Mein iPad haben sie immer noch nicht gefunden. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Ich möchte euch vorlesen. Da heißt, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Also wenn du manchmal so in unsere Gesellschaft hineinschaust, hast du wirklich das Gefühl, es ist nichts mehr heilig. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleugnen und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Wenn du an drei Samstagen in der Woche auf die Berge springst, weil es dort so schön im Monat, auf die Berge springst, weil es dort so schön ist und so toll und einen Samstag für Gott reserviert, ich rede jetzt von unserer Gemeinde, kannst du vielleicht mal nachdenken, ob das auch auf mich zutrifft. Und dann kommt es in Vers 5, heißt es, sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Menschen halte dich fern. Gott ist Kraft und wenn ich mit Gott Zeit verbringe und wenn ich mein Herz ehrlich vor Gott öffne, dann verändert sich mein Leben. Ich werde verändert. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Das erschreckt mich manchmal, ganz ehrlich gesagt, wenn da so mir Dinge hochkommen, wo ich denke, das gibt's doch nicht, dass die immer noch nicht bereinigt sind. Das gibt's doch nicht, dass ich diesen Dingen noch nicht gestorben bin. Die Bibel sagt, wir sollen unseren alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Das ist genau das, was wir in der Taufe tun, nächsten Sonntag. Das Untertauchen heißt, alles Alte, Ungöttliche stirbt mit Jesus Christus und ein neuer Mensch steht auf. Das ist natürlich der neue Mensch nicht perfekt ist, das ist klar. Aber jedes Mal, wenn wir nicht perfekt sind, dürfen wir zu Gott gehen, ihn um Vergebung bitten und seine Kraft kommt und verändert uns. Und wenn wir nicht verändert werden, dann ist die Frage, haben wir dann eben auch einen Stil der Frömmigkeit, aber nicht dieser Kraft, die wirklich unser Leben verändert? Ich ärgere mich manchmal über mich selber, wenn die Nelly und ich eine Auseinandersetzung haben, dann ärgere ich mich manchmal über mich, weil ich denke, wieso bin ich immer noch nicht gestorben, mir selber. Und aufregend tut es mich ja nur, weil der alte Mensch noch nicht tot ist, oder? Mit einer Leiche kannst du relativ viel tun, die juckt es überhaupt nicht. Wenn jemand wirklich tot ist, dann was bringt dich dann noch zur Weißglut oder ähnlichen Dingen? Das zeigt einfach noch, dass, okay, Herr, da sind noch Dinge da, wo ran an den Speck zum guten Zweck, sagt der Peter Wenzimmer. Da, Herr, komm, da sind noch Dinge. Komm, Herr, komm rein, veränder diese Dinge. Diese Sehnsucht, haben wir diese Sehnsucht auch in uns verändert zu werden? Und wir werden noch sehen, wie Gott das verändert. Als Christ bist nicht mehr du der Herr in deinem Leben, sondern Jesus Christus. Der Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und solange diese alten Dinge immer wieder hochkommen, merkst du, wie hat es der Luther ausgedrückt, der hat gesagt, er säuft diesen alten Adam täglich. Das Problem ist nur, der Hund schwimmt so gut. Der hat ein schlimmeres Wort verwendet wie Hund. Aber wir bleiben bei Hund. Geht es dir nicht auch öfters so? Mir geht es öfters so, dass ich, wenn du denn beim Autofahren den vorderen gedanklich manche Dinge heißt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da noch was in dir nicht in dieser Linie mit Gott ist. Sonst würdest du den anderen segnen und ihm alles Gute wünschen und eine andere Herzenshaltung haben. Es hat doch mal jemand gesagt, entweder ist Jesus Christus der Herr in deinem Leben oder ist es gar nicht. Er ist es ganz oder gar nicht. Der Rainer Bonke hat gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Und da hat er eigentlich echt recht damit. Gott fordert uns heraus, uns ihm ganz hinzugeben. Und das macht auch total Sinn. Im Matthäus 7, 21, dort spricht Jesus Christus und sagt, nicht alle Menschen, die sich fromm gebären, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Der Maßstab, ob Jesus Christus unser Herr ist, liegt darin, wie weit wir ihm gehorchen. Und dann geht es sogar noch relativ hart weiter und er sagt, am Ende werden Menschen kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt? Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wieso sagt er ihr Gesetzlosen? Er sagt, es gibt Menschen, die im Namen Jesus Christus Dinge tun und die trotzdem nicht ihr Leben im Gehorsam Gott gegenüber leben. Du kannst ein Leben führen, wo deine Motive aufrichtig sind und trotzdem daneben liegen. Und darum brauchen wir das Wort Gottes, dass wir anhand vom Wort Gottes uns selber prüfen und zulassen, dass der Herr an uns arbeitet. Es gibt eine ganz interessante Stelle, und zwar von David. Ich lese jetzt nicht vor, im 1. Chroniker 13 von Vers 1 könnt ihr das nachlesen. Der David war ein Mann Gottes, oder? Der hat den Herrn geliebt von ganzem Herzen. Und eines Tages sagt der David, hey, das kann doch nicht sein, dass die Bundeslade, der Ort, wo Gott wohnt, irgendwo bei einem Bauern in einem Stall steht. Lass uns diese Bundeslade holen und er berät sich mit seinen Leuten und sie nach Jerusalem bringen, damit der Herr mitten unter uns wohnt. Ist das eine tolle Motivation? Ja, 100 pro. Hat er irgendwelche negativen Gedanken gehabt? Überhaupt nicht. Er wollte, dass Gott mitten dort ist, wo eigentlich sein Platz ist, in seinem Volk, unter seinem Volk. Und dann sagen alle anderen, hey, super Idee, gehen wir hin, oder? Und sie gehen hin, haben einen tollen Karren mitgenommen, einen wunderschönen neuen Wagen, dort schmeißen sie die Bundeslade rauf und dann ziehen sie los und vorne sind die Ochsen dran und preisen Gott und singen Gott dankbar und singen. Und auf einmal beginnt diese Bundeslade zu schwanken, weil der Karren in ein Schlagloch fällt. Und es schaut so aus, ob die Arche oder diese Bundeslade runterstürzt. Und der Usa tut was? Er versucht, sie aufzuhalten, zu stützen. Hat er schlechte Motive gehabt? Wollte Gott was Böses tun? Wollte er irgendwie sich ins rechte Licht drücken, sagen, Usa, der Bundesladenretter, überhaupt nicht, hat reagiert in der Situation, weil er was gesehen hat und was verhindern wollte. Was passiert? Gott wird zornig auf Usa und in der Bibel steht drinnen, weil er ihm nicht die Ehrerbietung gebracht hat, die es braucht. Und Usa stirbt. Und die Katastrophe ist perfekt. Die Leute sind völlig aus dem Häuschen. Die Bibel sagt, dass der David, wie heißt er drin so schön, dass ihm heiß vor Schrecken geworden ist. Andere Übersetzung sagt, dass er zornig war, dass er empört war. Menschlich gesehen ja zu Recht, oder? Er wollte doch nur was Gutes tun. Und zwei Kapitel später sehen wir eine interessante Sache. Im 1. Chroniker 15, Vers 13 haben wir das. Genau. Der David ist nicht jetzt einfach angefressen, wechselt die Gemeinde, sagt, mit dem Tempel in Jerusalem will ich nichts mehr zu tun haben, da will ich nicht einmal Gott hin. Sondern er studiert das Wort Gottes und auf einmal checkt das. Und er sagt, wo sie wieder zusammensitzen, hey Leute, beim ersten Mal, da wart ihr nicht dabei. Und der Herr, unser Gott, hat uns dafür bestraft, weil wir ihn nicht so geehrt haben, wie es richtig gewesen wäre. Nicht so, wie Gott sagt, so soll es sein. Und er ist draufgekommen und hat dann gelesen, oh wow, die Priester sollen die Bundeslade auf ihren Schultern tragen. Und beim zweiten Mal macht das genauso, wie Gott gesagt hat, so muss es geschehen. Und es wird ein Riesentriumphzug und die Lade kommt zurück nach Jerusalem und der Herr wohnt wieder mitten in seinem Volk. Du kannst gute Motive haben und trotzdem daneben liegen. Es ist wichtig, dass du weißt, was das Wort Gottes sagt. Es ist wichtig, dass du bereit bist zu sagen, Herr, nicht nach meinem Willen, sondern nach deinem Willen soll es geschehen, so wie Jesus Christus im Garten Gethsemane. Und dann ist auch der Erfolg da. Und ich muss sagen, ich fürchte, dass es viele Leute gibt, die vielleicht aufrichtige Motive haben, aber die Dinge nach ihren Vorstellungen tun. Es gibt viele Christen, die sind in keiner Gemeinde. Dann schau ins Wort Gottes hinein und ich finde nichts im Wort Gottes, das sagt, hey, leb für dich alleine, du und der Herr, das reicht, ihr zwei. Die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, die Gemeinschaft ist wichtig, du brauchst die Gemeinschaft und so weiter. Diese Hingabe, dieser Gehorsam geschieht nicht aus Angst. Es geht nicht darum, mache ich immer alles hundertprozentig richtig und jetzt am Buchstaben zu kleben, sondern es geht darum, aus dieser Liebe zu Gott bereit sein zu sagen, du bist Gott und du hast Recht. Egal, was ich glaube, egal, was ich denke, egal, wie ich erzogen worden bin, du, Gott, hast Recht und wir machen so, wie du sagst. Und dort, wo ich mir schwer tue, da lade ich dich ein und sage, komm, hilf mir, Heiliger Geist, veränder mich, Heiliger Geist, komm du und setz du Dinge frei. Ich glaube, der David hat das letzte Mal auch darüber gepredigt, dass Glaube in Gott Vertrauen ist. Und die Wahrheit ist, wenn du Dinge tust, die nicht in göttlicher Ordnung sind, dann solltest du dich fragen, wo da in dem Bereich das Vertrauen fehlt. Weil es geht um dieses Vertrauen in Gott. Wenn ich irgendwas tue, wo ich weiß, Gott möchte so, ich mache es aber so, dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass irgendwas in mir sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich vertraue dir nicht. Echte Hingabe verwandelt uns. Ich möchte jetzt noch die letzten 5 Minuten mit euch darüber reden, wie sie uns verwandelt. Der Johannes sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Er sagt, er braucht mehr Platz in mir und ich will immer weniger Platz haben, das ihm Platz wegnimmt. Und lasst mir das mit euch anschauen. Anhand von einem Beispiel. Nehmen wir an, das ist dein Leben. Das ist das Gefäß deines Lebens. Und du kommst auf die Welt und bist noch recht unschuldig, noch nicht verletzt und so weiter. Aber so wie das Leben dann weitergeht und weitergeht, kommen verschiedene Dinge. Du merkst, deine Eltern sind auch nur Menschen und die bauen ab und zu Blödsinn und dann kommen so gewisse Dinge hinein. Es gibt vielleicht sogar böse Menschen, die dir absichtlich Böses tun. Du lässt zu, dass dein Herz verhärtet wird. Du lässt zu, dass Bitterkeit hineinkommt und dann kommst du in die Schule und da hast du ganz schräge Lehrer, über die man sich nur ärgern kann, die keine Ahnung haben. Und mehr füllt sich dein Inneres, dein Wesen mit Ablehnung. Dann geschehen vielleicht Dinge wie Krankheiten oder ähnliche Dinge, wo wieder Dinge hineinkommen wie Enttäuschung, wo du dich fragst, liebt Gott mich wirklich? Ist Gott für mich? Und so wird dein Leben mehr und mehr angefüllt mit einem ganzen Haufen Dinge. Die dein Inneres ausfüllen, die schlussendlich dein Wesen bestimmen. Und das sind nicht die Dinge, die Gott geplant hat. Das sind Dinge, die in dir Muster prägen. die Bitterkeit hervorbringen, die dich dazu bringen, dass du in gewissen Situationen nicht so reagierst, wie nicht in der Freiheit reagierst. Diese Dinge machen dich nicht frei, sie machen dich unfrei. Sie schränken dich ein, weil da Verletzungen da sind, weil es Dinge gibt, sind diese roten Knöpfe, die man dann so in der Beziehung immer wieder drückt und wo man dann wieder Krach hat miteinander und wo man sich ärgert über den anderen und so weiter. Das sind alles diese Sachen. Aber Gott schaut dich an und sagt, so habe ich dich nicht geschaffen. Das ist nicht dein Wesen, du bist anders. Und dann beginnt was Interessantes. In dem Moment, wo du dein Herz öffnest für den Heiligen Geist, kommt er in dein Leben hinein. Und er beginnt dich mit seiner Gegenwart aufzufüllen. Und es fühlt sich total schön an. Weißt du, wie es dir geht, aber wo ich das erste Mal Jesus eingeladen habe in mein Leben, wo ich mich mein Leben ihm anvertraut habe, da war so eine Glückseligkeit in mir, eine Freude. Und das fühlt sich toll an, aber dann geschieht etwas, weil der Heilige Geist hört nicht auf. Mehr und mehr von ihm kommt in dein Leben hinein. Du sagst, oh, super, Heiliger Geist, ah, ist das schön, toll, dass du da bist. Und dann auf einmal merkst du, was ist denn jetzt los? Was passiert denn da? Und auf einmal merkst du, irgendwas drückt, irgendwas zwickt. Und auf einmal beginnen so Dinge, die eigentlich nicht gut sind für dich, nach oben zu kommen. Und das kann eine Zeit lang dauern. Ihr merkt es, manchmal kommt zurückweise, dann auf einmal hupft was nach oben. Und je mehr Heiliger Geist sich hineingießt in dich, umso mehr kommen diese Dinge nach oben. Und auf einmal denkst du, um Gottes Willen, was ist los mit mir? Ich habe gar nicht gewusst, dass solche Dinge in mir drinstecken. Was werden die anderen von mir denken? Oh Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und dann machen wir dann meistens noch was ganz Tolles. Wir gehen her und sagen, bleib unten. Und wir schwitzen und es ist anstrengend und es kostet Kraft und wir, aber nein, das darf ja keiner wissen. Und irgendwann ist der Druck zu groß und du gibst auf und okay, jetzt ist es heraus. Und dann merkst du auf einmal, dass du Leute um dich hast, die nicht bitterböse sind mit dir. Die sagen, hey, es ist okay. Diese Dinge müssen ans Licht. Diese Dinge sind nicht im Willen Gottes. Gott möchte mehr Raum in dir. Mach Platz für ihn. Und lass zu, dass diese Dinge herauskommen. Du wirst sehen, das hört auf. Du wirst sehen, die Dinge vergehen. Gott bringt sie ans Licht. Gott heilt diese Dinge. Und diese Ermutigung hilft dir, dass der Heilige Geist weiter an dir wirken kann. Und irgendwann sind so viele Bälle schon heraus, dass du denkst, jetzt ist auch schon wurscht. Mach weiter, Heiliger Geist. Ist nicht mehr viel von mir da. Gieß dich aus, gieß dich hinein. Hör nicht auf, wird Eugen Roth gesagt. Und ist der Ruf erst ruiniert, so lebt sich's herrlich ungeniert. Und du lässt es zu. Und das ist jetzt ein ganz ein wichtiger Punkt. Was nämlich viele Menschen den Fehler machen, ist, dass wenn das beginnt, dann versuchen sie Gegenmaßnahmen zu ergreifen, statt dass sie einfach sagen, okay, Heiliger Geist, du weißt, was du tust, komm und mach weiter. Sie wechseln vielleicht die Gemeinde, gehen woanders hin, weil auf einmal reibt es irgendwo oder ich komme mit jemandem nicht aus und die denken, ah, da fühle ich mich nicht mehr wohl und die mögen mich nicht, die haben was gegen mich. Ich gehe woanders hin und dann schupp. Sinkt der Spiegel wieder und du fängst wieder von vorne an. Oder du denkst, dass die anderen schlecht denken über dich, wenn sie das erfahren, was du da und wie du da und so weiter. Und derweil ist es nichts anderes, als dass Gott sagt, komm, lass mich mehr und mehr in dir wachsen, lass mich die Dinge mehr und mehr bereinigen. Und wenn du das zulässt, dann beginnt der Heilige Geist, alles, was nicht Jesu Bild entspricht, nach oben zu bringen, und die Dinge fallen ab. Sie bleiben nicht bicken an dir, sie fallen ab. Mehr und mehr. Nichts kann es aufhalten, nichts kann stoppen, außer du selber, wenn du hergehst und sagst, nein, Heiliger Geist, jetzt hör auf, du darfst nicht mehr. Und das Schönste in dem Ganzen ist, wenn du Leute um dich hast, die jetzt sagen, um Gottes Willen, wie bist denn du? Also ein Christ darf doch nicht so sein, sondern wenn du Leute hast, die dich in die Arme nehmen und sagen, hey, es ist gut. Wir alle haben solche Dinge in unserem Leben. Jeder von uns kämpft mit den Sachen. Lass es, bring's Gott hin, lass es zu, dass er daran arbeitet, lass zu, dass er es heilt. Und wenn du das tust, dann wird dein Leben klarer und klarer. Mehr von Gott und weniger von dir. Und die Dinge fallen auf einmal ganz leicht runter. Es ist nicht mehr so schwierig. Irgendjemand wird mir nachher bitte helfen, diese Tennisbälle wieder aufzuklauben. Und wenn das geschieht, das nennt die Bibel Heiligung. Heiligung geschieht nicht, indem wir uns brutal anstrengen und die Dinge unten halten und sagen, da muss ich auch noch was und meine Güte, da ist noch was und lass uns das wieder zurückstopfen. Sondern Heiligung bedeutet, dass er zunimmt und ich abnehme. Heiligung bedeutet, ich lege es Gott hin und ich versuche nicht selber mit den Dingen umzugehen, sondern ich bin einfach offen und sage, Herr, ich vertraue dir. Gib mir mehr von dir, Heiliger Geist. Und so werden wir verändert in sein Bild. Lass mich zusammenfassen. Lass uns Jünger Jesu sein und geben wir uns ihm jeden Tag mehr hin. Und diese Dinge sind okay. Während wir Jesus suchen, während wir uns auf ihn fokussieren, dürfen diese Sachen ans Licht kommen. 1. Johannes 1,6 heißt es, wenn wir aber wie er im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Und viele Dinge kommen erst in der Gemeinschaft ans Licht, darum hat Gott Gemeinschaft gegeben. Gott will das Beste für dich. Darum ist es auch das Beste, gehorsam zu sein. Es ist total logisch, gehorsam zu sein, wenn du an Gott glaubst und wenn du glaubst, dass er allwissend und allmächtig ist. Und das Beste für dich will, dann wäre es ja dumm, ihm nicht zu gehorchen, weil er ja nur das Beste für dich im Sinn hat. Der Heilige Geist arbeitet an dir und bringt Dinge ans Licht, um sie zu heilen. Und der letzte Punkt, sei in einer fürsorglichen Gemeinde, wo du ein ermutigendes Umfeld hast, weil so kann Gott an dir arbeiten. Wenn du nämlich dieses Umfeld nicht hast, nicht Leute, die mit dir durchgehen, die dich ermutigen, auf dem Weg zu bleiben, dann wirst du den Prozess stoppen. Alleine ist es zu schmerzhaft. Deine Seele wird Möglichkeiten finden, die Dinge unten zu halten. Aber wenn wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, hey, das passt, das ist okay, jeder darf einmal ausflippen, aber bleib nicht dort, lass den Heiligen Geist rein und lass ihn dich verändern. Amen. Die Kinder freuen sich, wenn sie dann fast zum Spielen haben. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen deine Nachfolger sein und wir wollen von ganzem Herzen uns dir hingeben. Und wir können es nicht alleine. Und darum, Herr, danken wir dir für den Heiligen Geist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du dich mehr und mehr in unser Leben hineingehst. Und wir geben dir die Erlaubnis, bring alles ans Licht, was nicht unserem göttlichen Leben entspricht, was nicht das Ebenbild Gottes ist. Bring all diese alten Dinge ans Licht, Herr, sodass sie wegfallen von uns und du mehr Raum und mehr Platz bekommst. Wir geben dir die Erlaubnis und wir laden dich ein, diese Dinge zu tun. Und wir versprechen dir, Herr, dass wir einander ermutigen werden und nicht auf die Zehen treten. Wir werden einander stärken, diesen Weg zu gehen und sich von dir reinigen und heiligen zu lassen. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.